Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir erleben anders, dem Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein. Mit diesem Podcast bieten wir Menschen im Autismus-Spektrum, deren Eltern, PädagogInnen, Fachpersonen und interessierten HörerInnen Informationen rund um das Thema Autismus. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf Kinder im Autismus-Spektrum. Mein Name ist Naima Gobara, ich bin Teil des Podcast-Teams im Autismuszentrum Sonnenschein und ich freue mich in Gesprächen mit Betroffenen und ExpertInnen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen, jede Folge neue Aspekte des Autismus-Spektrums zu beleuchten und damit unser, aber hoffentlich auch Ihr Wissen zu erweitern. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, ist noch wichtig zu betonen, jedes Kind ist einzigartig und jede Situation muss individuell betrachtet werden. Dieser Podcast kann daher keine Therapie ersetzen, sondern soll grundlegende Informationen und Tipps mit Ihnen teilen. Viele Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum sind im Laufe ihres Lebens von Mobbing betroffen. So zeigt zum Beispiel eine Studie der National Autistic Society aus England aus dem Jahr 2012, dass 63% aller Kinder und Jugendlichen im Autismus-Spektrum in ihrer Schulzeit gemobbt wurden. Diese Zahl ist deutlich höher als bei neurotypischen Kindern. Aber woran liegt das? Wie können wir Kinder und Jugendliche unterstützen und welchen Effekt haben präventive Maßnahmen und Aufklärung? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Christian Popov. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut und beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Mobbing und Autismus und unterstützt Schulen mit präventiven Angeboten und Awareness-Arbeit. Professor Popov, worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir von Mobbing sprechen und wie kann sich Mobbing äußern?
Das ist gar nicht so einfach, weil sozusagen Konflikte zwischen Gleichaltrigen normal sind, auch über die Lebensspanne. Und dort, wo sozusagen das Ganze erstens aggressiv wird, zweitens ein Machtgefälle da ist und es ein wirklicher aggressiver Versuch ist, jemanden anderen zu dominieren, ihn zu beleidigen, zu verletzen, etwas wegzunehmen. Also man unterscheidet zwischen einem Mobbing, das verbal ist, du Arschloch, du blöde Kuh oder was auch immer. Blöde Kuh kann noch normal sein, aber wenn das also sozusagen gezielt und nur als Provokation gemeint ist, dann geht das schon ins Mobbing über. Also verbales, dann gibt es also tätliches, Ohrfeigen, Verprügeln, in den Mistkübel stecken, alles Mögliche. Dann unterscheidet man Beziehungsmobbing, da geht es darum, jemanden auszugrenzen, jemanden schlecht zu machen, jemanden in der Gruppe sozusagen zu diskriminieren, man lädt ihn ein und lässt ihn dann sitzen oder wie auch immer. Dann gibt es also auch noch, dass man Dinge zerstört, Schmutz ins Bankfach steckt, Hefte zerkritzelt oder zerreißt oder Bleistifte abbricht oder ähnliche Dinge, da Handys stiehlt oder was auch immer, also in diese Richtung. Und dann gibt es Cybermobbing, das sind besondere Dinge gelten, Cybermobbing, das heißt mit Telekommunikationsmethoden auch verbales oder Beziehungsmobbing zu verbreiten, und das hat halt ganz eigene Kriterien. Und Österreich hat sogar ein Gesetz, das Cybermobbing bestraft.
Kann man sagen, in welcher Häufigkeit Kinder und Jugendliche von Mobbing betroffen sind?
Mobbing ist sehr weit verbreitet. Man sagt im Prinzip 11-30% ungefähr. Cybermobbing sogar bis 45%. Also das ist eine schon sehr schlimme Geschichte, weil die Täter unentdeckt sein oder bleiben können, weil sie irgendeine Scheinidentität haben, weil es rund um die Uhr möglich ist, weil es auch mit dem Versenden von Bildern, entweder retuschierten Bildern oder Bilder, die persönlich einem Ex-Freund geschickt wurden oder so, oder eben böse Texte schicken und ähnliches. Und Mobbing funktioniert nur, wenn es eben geduldet wird auf der einen Seite, wenn man sich öffentlich macht und sich kränkt, dann kann es schon sehr schlimme Folgen haben, weil dieses Kränken eine Depression und schlimmstenfalls sogar zum Selbstmord führt oder zu selbstverletzendem Verhalten und das Selbstbewusstsein schädigt und sehr negative Auswirkungen haben kann.
Wer ist an Mobbing beteiligt? Kann man da pauschal in Täter und Betroffene unterscheiden?
Ja und nein. Also vor allem die Täter sind so, dass sie das auch im Erwachsenenalter weitermachen im Allgemeinen. Ich werde dann vielleicht ein bisschen was auch über Profile der Leute erzählen, aber dann hängt es davon ab, wie schauen die sozialen Beziehungen aus. Meist ist es so, dass die Familie der Täter eher nicht sehr nett mit dem Täter umgehen, dass er letztlich Anerkennung sucht und das mit eben schlechten Mitteln. Und dass sie meist auch in der Schule nicht so gut sind und eben das Nichtleisten kompensieren durch aggressives Auftreten Schwächeren gegenüber. Dieses Machtgefälle ist sozusagen wichtig und das kann ich auch erzeugen. Beziehungsweise beim Cybermobbing ist es gar nicht notwendig, nicht? Weil da ist der Täter anonym und manche der Betroffenen, ich vermeide bewusst den Terminus Opfer, weil das irgendwie sehr diskriminierend ist. Und also die Betroffenen können auch zu Tätern werden, sagen wir, wie du mir, so ich dir und das ist also eine eigene Kategorie. Und dann gibt es eben die quasi, die nichts tun und sagen oder das sogar lustig finden. Und die sogenannten Bystander und ganz, ganz wenige, die den Betroffenen unterstützen oder die Betroffenen unterstützen und da positiv sind. Und solange das eben heimlich geschieht oder geschehen kann, wird das fortgesetzt.
Gibt es ein, wie soll ich sagen, Mindestalter, ab dem Kinder überhaupt mobben bzw. gemobbt werden können?
Mobbing kann schon im Kindergarten beginnen. Ich bin nicht mehr deine beste Freundin. Oder du bist so fett, du bist so schier oder was auch immer. Und Ausgrenzen gibt es eben dort auch. Nein, ich mag nicht mit dir spielen oder ähnliches. Das ist schon so an der Grenze, nicht? Auf der anderen Seite, wenn man diese Erfahrungen nicht im Kindergarten macht, tut man sich später sehr schwer bei Beziehungsabbrüchen oder ähnlichen Dingen. Also Mobbing ist natürlich schlecht, aber die Erfahrung, dass Beziehungen sich ändern können oder so, ist eine wichtige.
Warum spielt das eigene soziale Netz so eine große Rolle beim Mobbing?
Also ein stabiles soziales Netz, vor allem in der Herkunftsfamilie, spielt eine ganz große Rolle für Selbstbewusstsein und für Selbsteffizienz auch. Und wenn ich mit mir im Reinen bin, dann sage ich halt, red mal was Gescheites, ja, oder niemand deppert kommt. Und wenn ich aber sozusagen schon zu Hause immer gemaßregelt werde, immer heruntergemacht werde, entweder von meinen Geschwistern oder von einem Elternteil oder wie auch immer, dann unter Selbstbewusstsein nicht so stark ist oder wenn ich dick bin, klein bin oder anders bin oder sein möchte, auch Kinder mit Problemen mit dem eigenen Geschlecht sind, vor allem wenn sich das outet, oft Betroffene vom Mobbing, dann kann das schon sein, dass das Probleme macht und dass sie bevorzugt eben ausgegrenzt werden und unter Umständen ja nicht sehr nett behandelt werden.
Sie haben das Thema vorher schon kurz angeschnitten. Ich würde aber gerne nochmal genauer darauf eingehen, welche Folgen kann Mobbing kurz-, aber auch langfristig für die Betroffenen haben?
Kurzfristig die Einsamkeit, dass man nicht weiß, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Unterstützer sind ja doch relativ selten und agieren selten auch offen. Die Beiständer sind halt die große Mehrheit und die lachen dann nicht und werden dann also quasi in den Täterkreis einbezogen, beziehungsweise verstärken das Mobbing dadurch, dass es also Applaus und Positives findet und bekommt. Also die kurzfristigen Folgen sind vor allem Einsamkeit, Rückzug, Verschlechterung der Schulleistungen, längerfristig halt depressiv, selbstverletzendes Verhalten und unter Umständen auch Selbstmord gefährdet. Und das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, wenn so eine Transformation quasi stattfindet aus einem lebensfrohen, lustigen, neugierigen, interessierten Kind wird, jemand, der sich immer mehr zurückzieht, kaum mehr Freunde trifft oder resigniert und aber nichts sagen kann, weil man verpetzt nicht, ist ein Motiv. Das Schamgefühl spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle, weil man letztlich diese Kritik auch ernst nimmt und sich denkt, ja, ich bin hässlich, ich bin nicht sozial, ich bin ein Ungeheuer oder was auch immer nicht, und das wirkt sich schon auch auf das Selbstbewusstsein aus und das wird immer geringer. Und damit zurechtzukommen ist oft wahnsinnig schwer.
Was sind jetzt so für das Umfeld erste Anzeichen, dass ein Kind bzw. Jugendliche von Mobbing betroffen sind?
Also ich würde sagen, der Rückzug ist also ein sehr wichtiges. Jetzt ist er natürlich vor allem in der Pubertät schwer, weil viele sich zurückziehen, schon um Autonomie zu leben. Und in der Pubertät geht es vor allem um Autonomie. Das spielt also eine Rolle, dass man es nicht erkennt. Das zweite ist, dass man halt letztlich auch wenig soziale Aktivität, sie sind lieber zu Hause, ziehen sich zurück, sind vermehrt im Internet und suchen halt Ersatzbeschäftigungen. Und erste Anzeichen von Depression sind bei kleineren Kindern eher ein dysphorisches Verhalten. Sie können aggressiver werden oder so, und bei Älteren halt die wirkliche Traurigkeit und die letztlich nicht die Vergangenheit war schlecht, die Gegenwart ist schlecht und die Zukunft wird schlecht sein, also diese depressive Trias, wenn man so will. Und eben diese Hoffnungslosigkeit ist dann eben auch eine letztlich Bedingung für Selbstmordideen. Und ja, wenn ich so ein Monster bin, dann habe ich gar kein Recht zu leben und dann engt sich das immer mehr ein und gefährlich wird es dort, wo eben schon Pläne gemacht werden. Und dann kann es sein, dass man sozusagen, wenn man den Entschluss gefasst hat, dass man plötzlich wieder anders wird, offener wird, aber mit der Idee am so und so vielen oder am so und so vielen Geburtstag oder was auch immer bringe ich mich um. Und das sind halt die schrecklichsten Folgen, weil nicht mehr reparierbar. Mhm.
haben in der Einleitung schon gehört, dass Menschen im Autismus-Spektrum öfter von Mobbing betroffen sind als neurotypische Personen. Wie kann diese Häufung erklärt werden?
Betroffene sind meist so, dass sie anders sind als die Gruppe. Das heißt, sie haben oft weniger Freunde, sie haben weniger Selbstbewusstsein. Das muss bei Autisten nicht unbedingt sein, aber kommt halt häufiger vor. Sie haben oft schlechte Beziehungserfahrungen gemacht und können sich vor allem nicht oder nur sehr schlecht wehren. Wenn jetzt ein Bub oder ein Mädchen im Autismus-Spektrum internalisiert hat, dass man andere nicht angreifen darf, nicht beschimpfen darf und so weiter, dann halten sie sich auch daran und erscheinen dadurch unter Umständen auch als wehrlos, beziehungsweise wollen sie ja doch irgendwie teilnehmen am gesellschaftlichen Leben. Und also die Vorstellung, sie wollen das nicht, ist eine Reaktion, ist eine Folge. Aber sie wollen ja eigentlich und haben eben Erfahrung gemacht, wenn ich freundlich bin, sind die anderen auch freundlich zu mir und ignorieren unter Umständen diese Dinge, und das kumuliert halt dann. Und wenn sie negative Erfahrungen machen, dann kann es sein, dass sie den Schluss ziehen, kommt für mich nicht in Frage. Ja. Und sie haben auch einen oft sehr, sehr strengen Freundschaftsbegriff. Ich habe das erlebt, wo ein Konflikt zwischen einem Erwachsenen, einer Dame und einem Herrn, sich unter anderem an der Definition Freundschaft entwickelt hat und die Dame gesagt hat, wir sind doch Freunde und ich habe eigentlich immer gedacht, wir verstehen uns gut und so weiter und so, eine Freundin bist du nicht, aber wir haben dich doch eingeladen und da sind Essen gegangen und ähnliches, ja, ein Freund ist etwas Besonderes, da verbindet einen unglaublich viel, da ist man bereit, das Innerste nach außen zu kehren und mit diesen Kriterien ist es halt schwerer, wahrscheinlich Freunde zu haben oder zu bekommen, nicht? Und sie tun sich nicht, sie können schlecht Smalltalk machen, dadurch sind sie in der Kommunikation auch beeinträchtigt. Sie haben, wenn sie verbal sind, oft die Tendenz, über ihre Lieblingsthemen, über ihre Spezialinteressen zu reden und erkennen die Signale, es beginnt mich das zu langweilen oder so nicht, und das macht es auch schwierig. Nicht, und sie sind ein bisschen anders, können sich in bestimmte Situationen, also sind unflexibel, können sich in bestimmte Situationen nicht anpassen oder eben solche Kleinigkeiten sehr ernst nehmen, und das macht sie unter Umständen sehr zu Betroffenen. Natürlich ist es möglich, dass sie dann auch, wenn sie ein großes Gerechtigkeitsgefühl haben, ist es dann möglich, dass sie auch zu Tätern werden, aber sie sind da meist nicht so geschickt und geben das dann unter Umständen doch wieder auf.
Sie haben erwähnt, dass es Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum schwerfallen kann, Mobbing als solches wahrzunehmen, zu erkennen bzw. genau abzugrenzen, wo Mobbing beginnt. Wie kann das Umfeld damit umgehen, wenn Sie einen Verdacht schöpfen, dass das Kind eventuell gemobbt werden könnte?
Wichtig wäre, dass man darüber spricht. Mir fällt auf, dass du weniger mit Freunden unternimmst oder so, das wird meist paralysiert. Mhm. Nein, ist gar nicht so, ich bin das Internet verbunden und aber es ist jetzt halt so viel für die Schule zu tun oder was auch immer, ja, aber früher hast du doch oft öfter dich mit Freunden getroffen und so weiter. Und dass man es direkt anspricht, nicht, kann es sein, dass es Leute gibt, die sich dir gegenüber rücksichtslos oder aggressiv verhalten, die dich kränken oder sonst irgendwie. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich gern bereit, sozusagen erst dir zu helfen und zweitens unter Umständen auch Maßnahmen zu treffen. Die kann mit den Eltern reden oder ich kann mit dem Lehrer reden. Nein, um Gottes Willen, aber das ist notwendig, wenn das so ist. Ja.
Was kann man präventiv gegen Mobbing unternehmen? Also was sind solche Präventionsmaßnahmen und welchen Effekt haben die?
Präventive Möglichkeiten sind vor allem in den also in der Familie natürlich und vor allem aber in den Institutionen, also in der Schule selbst. Nicht, wenn man denkt, durchschnittliche Mobbingfrequenz ist etwa 27% und mit Präventionsprogrammen kann man das auf 7% reduzieren. Also eine unglaubliche Geschichte, nicht auf ein Viertel sogar reduzieren. Und diese Programme haben aber als Ziel die ganze Schule. Das genügt nicht, wenn der Klassenvorstand mit dem redet und sagt, oh, ich mag das nicht oder so. Kann manchmal helfen, aber im Allgemeinen wird es unheimlicher weitergeführt. Und was man braucht, ist, dass die ganze Schule an so einem Programm teilnimmt. Und das bekannteste ist das Olivirus-Programm. Das ist ein sehr lieber norwegischer Kinderpsychiater, den ich auch mal kennengelernt habe. Er ist mittlerweile über 90 und hat also hunderttausende Kinder über sein Schulprogramm quasi betreut. Und was sich bessert, ist die Klassengemeinschaft, das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern und vor allem die Reduktion des Mobbings. Wenn Mobbing nicht als Kavaliersdelikt oder als Erleichterung auf der Hühnerleiter gesehen wird, sondern geächtet ist und wird, dann wird es gelassen. Und wenn sozusagen die Ziele sind, wir vertragen uns, wir sind nett zueinander, wir dulden kein Mobbing, dann ist das erfolgreich. Ja? Und was passiert ist, also es kommen die Leute von dieser Institution, reden einmal über Mobbing, was ist Mobbing, wie äußert sich das, was gibt es für Gruppen, die beteiligt sind und so weiter, was ich schon erzählt habe. Und dann gibt es also zwei Dinge. Es gibt also Vertrauenslehrer, an die man sich wenden kann und die auch besonders geschult werden. Und es gibt Peer-to-Peer-Unterstützung und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und diese Peer-to-Peer-Unterstützer haben eben auch das Backup durch den Lehrer oder auch durch die Direktion. Und es muss an allen Klassen gemacht werden, weil sozusagen auch klassenübergreifendes Mobbing da ist und vor allem sich der Spirit irgendwie ändern muss. Mobbing ist kein Kavaliersdelikt. Mobbing ist schädlich und schädlich sowohl für die Täter als auch für die Betroffenen, als auch für die Bystander, nicht? Und wie gesagt, das Fortsetzen im Erwachsenenalter kann man dadurch wirklich unterbrechen und kann dadurch, indem man eben die Überzeugung bekommt, Mobbing ist auch für die Täter schädlicher.
Was raten Sie jetzt konkret Pädagoginnen, die Mobbing in ihren Gruppen beobachten? Wie sollten die am besten damit umgehen?
Also ich bemühe mich seit ungefähr 15 Jahren, die Lehrer davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, Präventionsprogramme zu machen. Aus der Erfahrung, dass eben die sonst wenig ändert. Und dass Einzelmaßnahmen zwar den Betroffenen helfen können, aber das Mobbing trotzdem weiter stattfindet. Also dass diese Veränderung des Bewusstseins, die Veränderung, dass man sagt, Mobbing ist scheiße, ja, das ist sozusagen die wichtige Botschaft, und die kann man nur sozusagen in der großen Gemeinschaft realisieren. Und dass man eben, und dass eben das nicht darüber reden schlecht ist, weil das sozusagen der Motor des Mobbing ist.
Wenn es präventive Maßnahmen schon zu spät kommen, also es bereits einen Mobbingfall gibt, das Verhalten schon da ist, was sind dann die ersten Schritte, die zu setzen wären?
Sollten die Lehrer sich zusammensprechen, also unbedingt mit dem Direktor sprechen und sagen, da gibt es etwas, da gibt es etwas, da gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern, und das Problem ist die große Dunkelziffer, und dass das eben aus Scham und Rücksicht und nicht betzen, das verschwiegen wird und daher das Problem nicht so gesehen wird. An unserer Schule gibt es das nicht. Ja, das ist blind sein. Ja. Also es gibt wirklich überall und vor allem auch an Eliteschulen. Also das geht quer durch alle Gesellschaftsschichten, und ich kann mich an eine Eliteschule in Wien erinnern, da gab es einen Buben, der hatte eine türkische Mutter und einen österreichischen Vater und wurde als Hurenkind und so weiter beschimpft. Ja, der hat das glücklicherweise seinen Eltern erzählt, die gingen zum Direktor und er sagte, ja, ich werde mit den Bösewichten sprechen. Oder so, aber das war die einzige Reaktion. Ja. Und ich habe ihnen gesagt, bitte sagen Sie, das wäre doch eine Gelegenheit, so eine Schulmaßnahme zu machen oder so. Nein, nein, wir haben das im Griff hier.
Wie effektiv ist die Strategie, mit den Tätern zu sprechen, Ihrer Meinung nach?
Es kann hilfreich sein, es kann aber auch wie im Wald verhallen, ja.
Das Effektivste gegen Mobbing ist ja prinzipiell das Einschreiten von Gleichaltrigen, also wenn aus der Gruppe heraus ein Einschreiten passiert. Wie können wir Kinder und Jugendliche jetzt motivieren, einzuschreiten, und welche Rolle spielt dabei auch die Aufklärung über das Autismus-Spektrum?
Also es ist ganz wichtig, darüber zu reden, und ich denke in Amerika, wo man sagt, das sind die ASPIs zum Beispiel, wo das irgendwie, ja, also kein Schimpfwort ist, sondern eine, der ist halt ein bisschen anders. Also diese Neurodiversität, die Sicht, ja, die versuche ich auch zu vermitteln, und die sind halt anders im Hirnkastel vernetzt und haben aber Begabungen, von denen wir nur träumen können. Ja, also eidetisches Gedächtnis oder Spezialinteressen, wo sie wirklich Qualitätsniveau haben können. Und ich bin da ein großer Anhänger dieser Theorie und finde, das ist der richtige Zugang. Ja. Ganz, ganz wichtig ist, viele Kinder werden ja nicht als Autisten erkannt oder als im Autismus-Spektrum erkannt, weil auch die Mediziner da, sagen wir, sehr kurzsichtig sind. Und für die Kinder, die sprachlich Schwierigkeiten haben, intellektuelle Schwierigkeiten haben, die sogenannten frühkindlich autistischen Kinder, die haben ohnehin ein bisschen, zumindest in der Schule, rücksichtsvolleres Verhalten und rücksichtsvolleren Umgang.
Gibt es Awareness-Angebote für Schulen, um über das Autismus-Spektrum aufzuklären?
Also ich bin oft in Schulen gegangen und habe den Lehrern erzählt, und da gibt es eine ganz lustige Geschichte, die ich gerne erzähle. Eine riesengroße Schule in Wien mit oder 1400 Schüler. Und wenn man jetzt auch nur 1% rechnet, haben die also 12 bis 14 autistische Kinder. Und ich erzähle also, dass die Spezialinteressen haben, meldet sich der Physiklehrer und sagt, ja, ich habe auch so einen in meiner Klasse, der hat ein Spezialinteresse für Kugelblitze. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, einmal einen Kugelblitz gesehen und er erzählt mir dauernd, dass bei seiner Großmutter der Kugelblitz durchs Wohnzimmer gewandert ist. Und neulich nehme ich ihn kommt also zur Prüfung dran und ich denke, ich gebe ihm eine leichte Frage, gleichförmige Bewegung. Und da sagt mir, das weiß ich nicht. Sie können mir jetzt ein nicht genügend geben. Sie können mich aber auch etwas über Kugelblitze fragen. Ich habe das so großartig gefunden. Das bringt es wirklich auf den Punkt. Ja, das hilft natürlich, weil man, wenn man sie versteht, mag man sie auch viel lieber. Und wenn man weiß, was das Problem ist, dass sie eben sich sehr schwer tun, ins Gespräch zu kommen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gerne über Dinge, für die sich interessieren und schwer erkennen, dass sich die anderen nicht so sehr dafür interessieren oder wenn jemand zuhört. Endlich habe ich wen, mit dem ich darüber reden kann, über Modellbau oder was auch immer. Also solche Dinge können verbinden und dass sie eben nicht Smalltalk können und dass das auch schwierig sein kann, nicht? Aber warum soll ich über das Wetter reden, wenn man eh sieht, wie es ausschaut oder ob die Sonne scheint? Und warum soll ich fragen, wie es ihm geht? Weil ich sehe, ob er traurig ist oder gut aufgelegt. Ja.
Gehen wir nochmal weg von den Pädagoginnen und kommen zu den Eltern. Was sollten Eltern tun, wenn sie bemerken, ihr Kind ist von Mobbing betroffen?
Darüber reden und sozusagen kompetent über Mobbing Auskunft geben, dass das also erstens wirklich schädlich ist, zweitens verboten ist und drittens Aggressivität, die ausgelebt wird, nicht in Ordnung ist. Und dass das nicht der Fehler ihres Kindes ist. Was man tun kann, ist zum Beispiel Selbstverteidigungstraining anzubieten. Und ich bevorzuge da Wing Chun. Das ist eine chinesische Methode, die jetzt nicht als primäres Ziel hat, den Gegner kampfunfähig zu machen, sondern ihm so gegenüberzutreten, dass er es gar nicht versucht, einen tätig anzugreifen. Also das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Man stärkt das Selbstbewusstsein und auch die Möglichkeit, mit mir fragst du dir besser nichts an der Zahl, sondern drauf. Ja? Und es gibt die höchsten Punkte, wenn man es sozusagen verbal lösen kann. Ja? Und das kann ich nur empfehlen. Das Dritte ist, dass man unbedingt Kontakt mit der Schule aufnimmt und sagt, das ist kein Betzen, sondern das ist ein Problem, das in der Schule geregelt gehört. Und wenn die Schule nichts dagegen unternimmt, dann ist das eine keine gute Schule. Meist ist es aber so, dass die Kinder, die Mobbing ausgesetzt sind, dass sie die Klasse verlassen und so weiter. Und ich kann mich an einen Buben erinnern, der von drei Buben im Internat furchtbar behandelt wurde. Und der Haupttäter wurde also von der Schule entfernt, war aber in der Klasse sehr beliebt, weil er offenbar kreativ war und sehr viele Eigenschaften hat, die positiv waren. Eigentlich hätte er das nicht notwendig gehabt. Und daher hat sich die Aggression der Klasse gegen diesen Buben gerichtet. Und die Eltern haben gesagt, du musst das aushalten, nicht? Und was er entwickelt hat, war eine dissoziative Störung. Wenn immer er in Bedrängnis geriet, also Schularbeit oder so, ist er abgedriftet und 5 Minuten vor Schluss quasi wieder aufgewacht und hat kein Beispiel gelöst, keinen Satz geschrieben oder so. Und wir haben dann Traumatherapie gemacht und nachdem er sozusagen dieses Trauma rekonstruieren konnte, ist auch die Dissoziationsneigung verschwunden und hat seine Schule wunderbar beenden können.
Wie arbeiten Sie als Psychotherapeut, als Kinder- und Jugendpsychiater mit den Betroffenen von Mobbing in der Therapie?
Also ich habe einige, die gemobbt wurden in Therapie gehabt und da ging es primär also um die traumatischen Erlebnisse zu bearbeiten. Da ging es auch um Dissoziation oder Selbstverletzung. Und da ging es auch darum, was kann man gegen Mobbing tun. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, das offen zu legen. Und dass das kein Verbrechen oder sonst etwas ist. Und dass man sich letztlich Unterstützung, zumindest beim Klassenvorstand, holen soll. Oder also auf jeden Fall bei den Eltern, aber auch eventuell beim Klassenvorstand holen soll. Und dass das eben über die Eltern laufen kann, aber nicht unbedingt muss. Und das ist sozusagen das eine. Aber schon auch sozusagen, wie kann ich mich sozusagen wehren, indem ich eben mich erstens nicht kränke, weil ich bin, wie ich bin und das ist gut. Und zweitens, es nicht die Schuld ist, dass ich so oder so aussehe oder so kommuniziere oder sonst was, sondern dass das ein aggressiver Akt ist, der eben bevorzugt an Leuten, die ein bisschen anders sind als die meisten. Und das kann in der Kleidung sein, das kann in den Beziehungen sein, das kann in der Verteidigungsbereitschaft sein. Das kann aber auch am Humor liegen. Nicht, wenn jemand sagt, mit dir rede ich gar nicht, du bist so ein Arschloch oder so, dann sagt okay, red mal was Gescheites. Ja. Also so einfache Dinge, die sozusagen den Wind aus den Segeln nehmen, können unter Umständen helfen. Und wenn es halt gar nicht geht oder weil die Schule überhaupt nicht einzig ist oder ich habe eben mit ihm geredet, mit dem Täter geredet oder so nicht, dann bleibt nur der Schulwechsel. Aber meist setzt sich das fort, wenn man nicht an der eigenen Persönlichkeit arbeitet. Ja.
Zum Abschluss möchte ich Sie noch fragen, wenn Betroffene oder Eltern jetzt akut Hilfe benötigen, an wen können sie sich wenden?
Kinderärztin, Kinderpsychiater, Zugang ist nicht ganz einfach. Oder Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, ja. Und Rat auf Rat, das ist rund um die Uhr besetzt, das ist eine gute Möglichkeit.